Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Gibt es einen Unterschied zwischen Software-Lizenzmanagement und Software-Asset-Management? Oder ist das nur Wortklauberei? Stecken hinter den Begriffen zwei unterschiedliche Konzepte? Wenn ja, worin liegen die Unterschiede? Und warum ist eine Unterscheidung so wichtig? Mit diesen Fragen beschäftigen sich heute Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, und Markus Schneider, Director Consulting and Solutions, ebenfalls bei der CCP. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Regelmäßig sprechen uns Hörer darauf an mit dem Wunsch, dass wir doch auch immer mal wieder Themen besprechen, die eher grundlegende Fragestellungen rund um das Thema Softwarelizenzierung behandeln. Dem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Und für heute haben wir eine Fragestellung ausgesucht, die immer mal wieder diskutiert wird. Und zwar: sind ein Software-Lizenzmanagement und Software-Asset-Management synonyme Begriffe für das gleiche Konzept oder verbergen sich dahinter doch unterschiedliche Dinge? Und diese Fragestellung bespreche ich heute mit Markus Schneider. Markus ist ein altbekannter in der Lizenzlage, und für diejenigen, die Markus noch nicht kennen sollten: Markus ist bei CCP Director Consulting und Solutions. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo Holger, ich grüße dich.
Markus, fangen wir doch gleich mal mit der ganz platten Fragestellung an. Ist denn Software-Lizenzmanagement und Software-Asset-Management, ist das das Gleiche?
Nein, auf keinen Fall. Also diese beiden Begrifflichkeiten werden zwar synonym verwendet, der eigentlich richtige Begriff ist tatsächlich Software-Asset-Management, und Lizenzmanagement ist eher so ein eingebürgerter Begriff, sage ich immer.
Also da bin ich ja wirklich froh, weil sonst wäre das vermutlich die kürzeste Folge der Lizenzlage-Geschichte geworden.
In der Tat.
Aber um da mal jetzt ein bisschen Struktur mal reinzubringen in diese Fragestellung, fangen wir doch mal mit den Zielen an. Vielleicht mal starten von den Zielen vom Software-Lizenzmanagement. Was verfolgt denn das Software-Lizenzmanagement für Ziele?
Also das Software-Lizenzmanagement ist erstmal ein reaktiver Service. Das heißt, die Arbeit beginnt im Endeffekt erst dann, wenn irgendwas im Hause ist, was dann in die Nutzung kommt. Also einfaches Beispiel: im Hause wurde eine Lizenz, ein Produkt erworben, es gibt eine Rechnung und es gibt Installationen dazu, und das Lizenzmanagement fängt dann an, sich darum zu kümmern. Das heißt, nach der Beschaffung beginnt eigentlich dann das Doing. Und dieses Doing fokussiert sich auch ausschließlich darauf, diese vorhandenen Software-Assets zu managen, inklusive natürlich kaufmännische und technische Daten, und dann auch zu schauen, gehen wir damit compliant um.
Aber das ist doch super. Also wenn man schon mal so weit ist, dass man das tut, ist man doch erstmal gut aufgestellt. Warum sollte man dann mehr tun?
Ja, also ist natürlich erstmal besser wie nix, ne, um es mal ganz platt zu sagen. Allerdings nutzt man das Potenzial nicht, das in einem Software-Asset-Management steckt. Also dann tatsächlich zu sagen, bevor etwas beschafft wird: wir schauen einfach mal drauf, gibt es den Hersteller schon im Haus? Kann man diese Verträge konsolidieren, dadurch vielleicht eine bessere Preisstaffel bekommen? Oder aber haben wir jetzt hier eine Anfrage für die fünfte PDF-Anwendung, die wir gar nicht brauchen, weil wir schon vier im Einsatz haben, ne? Also diese Savings zu generieren schon zu Beginn dieser Anfrage. Und wenn man das an diesem Software Asset Lifecycle erklären wollen würde, dann ergibt sich auch hier ganz schnell, welchen Mehrwert man eigentlich liefern kann, der nur leider oftmals nicht in Anspruch genommen wird.
Und dieses darüber hinausgehende, da bewegen wir uns dann, denke ich mal, in Richtung Software Asset Management hin.
Genau, also der Software Asset Lifecycle beginnt ja bei der Anforderung. Irgendwer möchte ein Stück Software haben. Und bei dieser Anforderung muss ja schon geprüft werden, passen denn Datenschutzrichtlinien dazu? Passen denn die Security Assets des Produktes? Ist das mit dem Betriebsrat abgestimmt? Welche Informationen braucht das Controlling? Also diese Beratung schon in der Initiierungsphase, das ist eben etwas, Proaktives, wo das Software Asset Management in diesem Lifecycle gleich beginnt mit einzuschreiten und dann auch vor den größten Fehler, also größte Fehler auch vermeiden zu können. Das ist so ein ganz klares Beispiel. Wir beginnen also nicht erst dann, wenn das Produkt schon da ist, sondern wir versuchen, es besser zu machen bereits in diesem ersten Schritt. Und wenn man das eben weiterdenkt, ist es auch nur so möglich, einen Überblick zu behalten und wirklich auch zu sagen, wie gehen wir vielleicht auch strategisch vor. Anderes Beispiel, jetzt hat man das Produkt ausgewählt und möchte es beschaffen. Das Software Asset Management hat sicherlich Informationen, wann hat der Hersteller Geschäftsjahresende, wann ist vielleicht der passendste Zeitpunkt für eine Beschaffung oder für eine Verhandlung und kann also viel mehr Informationen mit in diese Waagschale werfen, damit man am Ende des Tages wie immer Geld spart.
Jetzt hast du für beide Konzepte so ein bisschen den Aktivitätsumfang beschrieben. Kommen wir doch aber nochmal zurück auf die Ziele. Das heißt, die Ziele vom Software-Lizenzmanagement ist, gehe ich mal davon aus, das Aufstellen einer sorgfältig gepflegten Lizenzbilanz.
Korrekt, richtig? Das ist richtig.
Und was sind dann die Ziele vom Software-Asset-Management?
Das Ganze natürlich auch wirtschaftlich zu managen, also proaktiv einen Mehrwert zu schaffen mit dem, was man hier eingekauft hat, ne? Und auch strategisch damit umzugehen, um auch Entscheidungen treffen zu können. Jetzt gerade bei den A-Herstellern beispielsweise, wie gehe ich strategisch mit diesem Hersteller um, wenn sich irgendetwas verändert? Also es geht weit darüber hinaus, aber meistens sind genau das die Themen, die am Ende des Tages Einfluss auf die Kosten haben. Und deswegen kann man immer sagen, das wirtschaftlich Handeln, das Mehrwertschaffende und diesen gesamten Lifecycle zu managen, das sind eigentlich dann die Ziele vom Software Asset Management neben der normalen Compliance, die man eben aufstellt, auch im Lizenzmanagement.
Jetzt sind wir ja mittlerweile so im Zeitalter der Subscriptions, der zunehmenden Nutzung von SaaS-Anwendungen angekommen. Ist denn in diesem Umfeld überhaupt noch ein Software-Lizenzmanagement sinnvoll möglich oder bewegen wir uns da nicht automatisch hin in Richtung einem Software-Asset-Management, um diese ganzen Themen überhaupt unter Kontrolle halten zu können?
Auf jeden Fall. Also mit einem reinen Lizenzmanagement wird das ganze Thema problematischer, da ich ja auch Abhängigkeiten habe, gerade jetzt was zum Beispiel Subscriptions angeht, dass ich ad hoc Laufzeitenden habe und mir natürlich die Frage stellen muss, was mache ich danach, was passiert denn, wenn überhaupt so eine Subscription ausläuft und von heute auf morgen steht mit der Service nicht mehr zur Verfügung. Es sind aber auch andere Fragen, was passiert mit den Daten in dieser Subscriptions, wenn das aufgelöst wird und natürlich diesem schieren Wust an Subscriptions, wenn ich mir vorstelle, dass ein User 10, 15 oder 20 verschiedene Subscriptions hat, dann kann ich nicht erst warten, bis ich irgendwie einen Monat später mal sehe, ob irgendwas genutzt wird oder nicht, sondern ich muss frühzeitig reagieren, um tatsächlich auch mit meiner Software gut haushalten zu können und nicht einfach nur nachzubeschaffen.
Jetzt liegt das ja ein Stück weit in der Natur der Sache. Also ich bin ja Software-Lizenzmanager, habe die ganze Zeit immer Lizenzen sauber eingepflegt, die gemappt mit den Nutzungsdaten und dort irgendwelche Schlüsse draus gezogen. Jetzt kommen immer mehr Subscriptions rein. Dann muss ich natürlich auch Subscription-Ende-Laufzeiten kontrollieren, mache aber gefühlt was sehr Ähnliches. Ist das denn nicht Wortklauberei oder führt es zu Konsequenzen, wenn ich mich von einem Software-Lizenzmanagement hin zu einem Software-Asset-Management bewegen möchte?
Also es ist eine Frage, wer denn welche Arbeiten durchführt. Also niemand sagt ja, dass im Software-Asset-Management auch alle Tätigkeiten des Lifecycles durchgeführt werden müssen. Aber irgendwer muss es ja tun. Und da kann man natürlich drüber diskutieren. Und wenn ich jetzt überlege, dass das klassische Lizenzmanagement hauptsächlich auf On-Premise oder auf Perpetual-Lizenzen basierte und bei den Subscriptions jetzt ganz neue Themen hinzukommen. Also ganz einfaches Beispiel, wer weist denn diese Lizenz im Portal zu? Also jetzt nicht die Softwareverteilung, sondern die Lizenzfreigabe in einem Portal. Habe ich natürlich auch neue Tätigkeiten, die irgendwie in diesem ganzen Lifecycle integriert werden müssen. Und deswegen wandelt sich das Ganze oder muss das Ganze in ein Software-Asset-Management überführt werden, aus meiner Sicht, damit man auch all diese Prozesse abfängt. Und das sagen ja auch die verschiedenen Methoden, ne, mit denen man so ein Software-Asset-Management aufsetzen kann und die genau sowas beachten.
für unsere Hörer. Vielleicht kannst du ein paar Methoden mal benennen, dass man mal die Möglichkeit hat, da irgendwas auch nachzugoogeln.
Also es gibt natürlich diesen klassischen, also zum Einstieg sage ich jetzt mal so ein Maturity Level, eine Reifegradanalyse. Die führt Microsoft schon seit Jahren durch nach einem Standard, um erstmal zu schauen, wo stehe ich denn? Diese Reifegradanalyse challenged den Ist-Stand im Endeffekt gegen die ISO 19770. Die hieß früher Software Asset Management, heißt heute IT Asset Management. Das ist eigentlich das Rahmenwerk für ein SAM-Management-System. Und da kann ich eben schauen, was sollte ich denn tun? Wie muss ich denn die Rollen und Verantwortlichkeiten schneiden. Das ist Inhalt der 19770. Darüber hinaus haben wir natürlich auch klassisch ITIL, das heißt, wie packe ich denn jetzt mein Software Asset Management in mein IT Service Management, damit ich den Lifecycle sehr gut abbilden kann. Und IT Service Management ist ja etwas sehr Etabliertes in den meisten Firmen, wo man sich einfach andocken kann. Also zusammenfassend, Reifegradmodell, Orientierung an der ISO 19770 und Integration in ITIL, damit es auch intern reibungslos abläuft.
Also für alle Hörer, die jetzt einen kleinen Schreck bekommen haben, also ihr müsst nicht euch von Microsoft, das heißt von einem Hersteller, der ja nach wie vor Audits durchführt, dort eine Reifegradanalyse ins Haus holen. Es gibt auch andere Methoden, zum Beispiel die SAM Assessments von CCP, die dann da eher neutral an so ein Thema rangehen. Das vielleicht nur zur Beruhigung.
Ja. Das ist tatsächlich erwähnenswert, weil natürlich diese Reifegradmodelle immer auf große Konzerne zugeschnitten sind. Und das versuchen wir natürlich immer auch dem Kunden angepasst zu tun und auch vorher zu bestimmen, was möchte man denn machen und was nicht. Weil geregelt ist immer viel, aber man muss noch lange nicht alles tun, was da steht.
Ja, wenn man jetzt nochmal guckt, der Weg vom Software-Lizenz-Management hin zum Software-Asset-Management. Also wir haben verstanden, das Software Asset Management hat neue Aufgaben, ist in der Summe umfangreicher. Verändert sich denn auch die Verantwortlichkeit?
Ja, selbstverständlich. Also die Verantwortlichkeiten basierten ja in der Vergangenheit oder im Lizenzmanagement mehr auf dem Nachhalten der Nutzung und der Kontrolle, ob etwas compliant genutzt wird oder nicht. Damit war das Thema aber auch beendet. Die Verantwortlichkeit jetzt in Richtung Freigabeprozess oder in Richtung Außerbetriebnahme oder in Richtung Verhandlungsstrategie, das sind natürlich Verantwortlichkeiten, die müssen neu benannt werden. Ob die jetzt das Software Asset Management tut oder nicht, das kann sich jeder selbst aussuchen. Ich würde es immer empfehlen, weil Software Assets sind halt schon sehr spezielle Assets, die eben mit ihren Nutzungsbedingungen und komplexen Verträgen sehr viele Stolpersteine enthalten. Aber es geht eben dann in der Verantwortlichkeit weit darüber hinaus. Und man muss natürlich auch das Mandat haben, hier tatsächlich auch proaktiv agieren zu dürfen, um zu sagen, diese Entscheidung würde ich nicht treffen, weil folgendes Risiko besteht, dass es auch gehört wird. Und das impliziert natürlich auch mehr Verantwortung.
Aber dann machen wir es mal konkret. Ich bin Software-Lizenzmanager. Jetzt bekomme ich immer mehr Aufgaben auf den Tisch. Natürlich, mit mehr Aufgaben steigt ja die Verantwortung automatisch. Ist dann die Empfehlung, dass ich Verantwortung abgebe? Ist es die Empfehlung, dass ich die Verantwortung annehme, aber an Bedingungen knüpfe? Also was heißt das für mich ganz konkret?
Also ganz konkret heißt es im Endeffekt, ich habe erstmal mehr Aufgaben. Das ergibt sich aus der Sache, weil ich in mehreren Themen natürlich meinen Beitrag leiste. Was aber nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass ich all dieses auch erledigen muss, sondern diese Informationsteilung, also diese Gespräche zu suchen mit Enterprise Architecture oder mit dem Datenschutz, mit dem Betriebsrat, Informationen zu teilen, die man aus dem Software Asset Management hat und natürlich dann auch zu challengen gegen die Vorgaben, die jetzt ITSEC beispielsweise mitbringen. Da würde ich gar nicht sagen, also natürlich ist das gefühlt ein höherer Aufwand, aber es ist ein fachlich fundierterer Aufwand, der schneller zum Ziel führt. Und deswegen, das, was ich rein investiere in das Software Asset Management, spare ich an anderer Stelle, weil die Kollegen nicht suchen müssen nach Informationen, sondern einfach auf die zurückgreifen, die das Software Asset Management schon hat.
Ja, das heißt, ich würde jetzt für mich erstmal den Rückschluss daraus ziehen. Für mich als Software-Lizenzmanager wird's aufwendiger. Das heißt, ich muss eher danach gucken, bekomme ich denn vielleicht noch weitere Ressourcen an die Seite? Weil die Verantwortung steigt dann vermutlich automatisch.
In der Tat. Also das ist auch in der Tat so und damit muss man rechnen. Aber man muss natürlich auch gegenhalten, welche Ressourcen im Hause spare ich denn ein, wenn ich jetzt hier konsolidiert Informationen erhebe, die mehreren Stakeholdern beispielsweise eine Entscheidungsgrundlage bieten. Und da habe ich noch kein Beispiel gesehen, das nicht zeigt, dass dieses konsolidierte Szenario das bessere ist.
Ja, aber jetzt war ja schon Software-Lizenzmanagement schon immer eine Schnittstellendisziplin. Ich hatte ja immer zu tun mit Einkauf, mit IT, teilweise mit Controlling. Das sind ja nach wie vor die gleichen Stakeholder, nur vielleicht nochmal mit anderen Themen, die ich mit denen besprechen möchte, wie Thema Schatten-IT durch irgendwelche nicht bekannten SaaS-Nutzungen und diese Themen. Aber meine Ansprechpartner sind ja doch sehr ähnlich.
Ja, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Man hat natürlich die Ansprechpartner, die man schon immer hat, also die IT-nahen Leistungen, so will ich es jetzt mal formulieren, und natürlich auch der Einkauf und vielleicht auch Controlling. Aber Software Asset Management oder die Anforderungen von Software hat sich ja so ein bisschen losgelöst von Anforderungen, die jetzt ausschließlich aus der IT kommen. Heute kann ja in einem Unternehmen jeder Fachbereich Software anfordern. Und damit habe ich natürlich auch ein größeres Set an möglichen Ansprechpartnern, die vielleicht Beratung brauchen und natürlich auch unterschiedliche Level im Know-how bezüglich Software. Das heißt, wenn ich mit der IT darüber spreche, ob etwas zur Architektur passt, ja oder nein, und welche Metrik dahinter liegt, dann stoße ich eher auf Verständnis, als wenn ich jetzt im Fachbereich plötzlich erklären muss, was an seiner Software kritisch sein könnte. Der Anwenderkreis, der ist deutlich größer geworden. Und natürlich auch die verschiedenen Fachbereiche, die jetzt Software anfordern, sprich beispielsweise KI, ne, wo ich plötzlich ganz andere Stakeholder habe. Das verändert sich stetig mit der zunehmenden Technologie.
Ja, das mit der KI musst du vielleicht nochmal weiter erklären. Was meinst du damit? Ich gehe mal davon aus, auch mit zu prüfen, ob jetzt Anwendungen KI enthalten, wo ich dann den Finger hebe und hier, passe mal auf, hier kommt jetzt ein neues Risiko ins Haus. Oder meinst du, dass ich KI nutze, um mein Software Asset Management effizienter durchzuführen?
Sowohl als auch. Das Erste, was ich meinte, ist, ich habe beispielsweise mit Data Science plötzlich ein ganz anderes, neues Set an Ansprechpartnern, die jetzt KI nutzen wollen und natürlich auch diese ganzen KI-Modelle beschaffen wollen. Und auch mit denen muss ich natürlich sprechen und die muss ich natürlich auch aus Perspektive Software Asset Management beraten, was zu beachten ist und was kritisch sein könnte. Weil man darf nicht vergessen, Anforderer schauen immer aus der Perspektive, ich möchte etwas nutzen, um besser arbeiten zu können. Und das Software Asset Management schaut aus der Perspektive, welches Risiko holen wir uns da ins Haus und wie machen wir das besser. Das Zweite, um das zu beantworten, natürlich braucht man perspektivisch KI, um Software Asset Management effizienter zu machen. Das ist ohne Frage so, weil Software Asset Management oder Lizenzmanagement, da können wir beide nehmen, sind eben beides noch Tätigkeiten, die mit viel manuellen Aufwänden gelöst werden. Und das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß und deswegen muss man hier auch weiterdenken.
Ist das wirklich schon so weit mit der KI? Weil ich habe natürlich als Software Asset Manager eine sehr hohe Verantwortung. Das heißt, es geht ja auch ums Thema IT-Risikomanagement mittlerweile. Das heißt, wenn ich hier Fehleinschätzungen treffe, kann das ja zum Teil sehr teuer oder sehr unangenehm für ein Unternehmen werden. Also ist die KI schon so weit, dass ich das tatsächlich einbinden kann?
Also man muss sagen, keine KI ohne Kontrolle. Das heißt, auch eine KI muss natürlich oder deren Ergebnisse müssen kontrolliert werden und müssen ständig nachgeschärft werden, damit die KI auch die richtigen Ergebnisse liefert. Das ist nicht per se von heute auf morgen bei 100%. Das ist im Moment eine unterstützende Funktion, so würde ich es mal benennen, um erstmal vorselektieren zu können und um weniger Prüfaufwand zu haben. Nichtsdestotrotz muss eine manuelle Prüfung erfolgen und wenn nur stichprobenartig, um auch immer wieder zu challengen, und so wird es ja auch vorgeschrieben, dass die Ergebnisse nachher verwendet werden können. Der zweite Punkt, für mich relativ wichtig, viele werben natürlich damit, dass die KI all ihre Probleme löst. Im Software Asset Management ist das nicht der Fall. Die KI kann ja maximal auf die Informationen zugreifen, die sie hat. Und unter Umständen hat sie auch einige Informationen nicht, gerade wenn es jetzt um Internas geht. Also ich wäre da vorsichtig, unterstützend ja, aber ausführend alleinig auf keinen Fall.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Wahrscheinlich ist das ein schönes Thema mal für eine separate Folge, das mal ein bisschen tiefer zu beleuchten, wo wir da im Moment stehen. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema Verantwortung. Jetzt haben wir nach wie vor immer noch das Phänomen, dass ja intern Mitarbeiter ausgewählt werden und gesagt bekommen, so, du bist jetzt mal hier bei uns der Software-Lizenzmanager. Hast jetzt die Verantwortung für das ganze Thema. Und gab es ja schon immer die Situation, man war jetzt unterlizenziert, das heißt, man brauchte Lizenzen. Ich habe als Software-Lizenzmanager aber kein Budget bekommen, kein Geld bekommen. So, das heißt, Alternative ist, ich deinstalliere, kann ich aber auch nicht, habe ich nicht die Macht dazu. Das heißt, ich habe eine Verantwortung bekommen, aber nicht die Befugnis gleichzeitig erhalten, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Das hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verbessert. Jetzt haben wir aber gehört, ich bekomme jetzt als Software Asset Manager noch mehr Verantwortung. Das heißt, das Risiko, dass ich dieser Verantwortung nicht gerecht werden kann, ist ja noch viel höher als Software-Lizenzmanager. Auf was muss ich jetzt als vielleicht ein Mitarbeiter in einem Unternehmen, der aus Versehen oder automatisch in diese Rolle reinwächst, beachten, damit ich nicht am Ende für irgendwas zur Verantwortung gezogen werde, wo ich überhaupt keine Befugnisse zu habe, das zu verbessern?
Das ist ein wichtiger Punkt. Also fangen wir mal vorne an. Einfach zum Lizenzmanager oder Software Asset Manager zu werden, ist immer eine denkbar schlechte Idee, denn es gehört einiges an Know-how dazu, um seinen Job auch gut machen zu können. Das heißt, ich muss auch sicherstellen, dass mich das Unternehmen vorher befähigt in dem, was ich tun soll. Das weit wichtigere allerdings für mich ist, und da habe ich mal einen Artikel geschrieben, tatsächlich auch auf LinkedIn, ist das Mandat für Software Asset Management. Und mit dem Mandat bekomme ich natürlich auch das Durchgriffsrecht. Und wenn ich ein zahnloser Tiger bin, dann kann ich meinen Job machen und nach dem Motto, melden macht frei und anderen Probleme, aber ich komme nicht zu einem besseren Ergebnis. Das heißt, die Rollen müssen klar auch mit Verpflichtungen und mit Rechten und Pflichten, so will ich es mal sagen, versehen werden, damit ich durchgreifen kann und auch dem Fachbereich sagen kann, okay, passt auf, entweder wir müssen hier die Lizenznutzung reduzieren oder aber ihr müsst Budget zur Verfügung stellen, damit wir hier nachbeschaffen, sonst haben wir keine Wahl und das muss auch geschehen.
Das heißt, jetzt bei der Lizenzbeschaffung oder Deinstallation sind wir noch in der alten Welt. Ich muss jetzt diese Befugnis auch ausweiten, um zum Beispiel Mechaniken einrichten zu können, dass eine bestimmte SaaS-Lösung eben nicht mehr genutzt wird oder auch der Prozess zur Bezahlung von SaaS-Lösungen im Internet zum Teil auch eingeschränkt wird.
Genau, also ich brauche eine Governance-Richtlinie, so wie ich die auch für IT-Security beispielsweise habe, die ja auch ganz klar eine Regel vorschiebt, wenn sie eine Anwendung sieht, die vermeintlich ein Risiko darstellt und ihr Veto einlegen kann. Genau in diese gleiche Situation muss das Software Asset Management auch kommen.
Ja, jetzt mal so Hand aufs Herz aus deiner Erfahrung von den vielen Projekten, die du gemacht hast. Bei wie viel Prozent der Unternehmen ist das gegeben und wie viel müssen noch ungefähr nacharbeiten? Was schätzt du?
Also 10% der Unternehmen, glaube ich, da hat das Software Asset Management diese Befugnis. Bei 90% der Unternehmen ist es eher eine beratende Funktion und hat damit keine direkte Auswirkung. Tatsächlich.
Ja. Gut, wenn es eine beratende Funktion ist, die auch so implementiert ist, ist das ja in Ordnung. Wenn die Erwartung dann höher ist und ich halt die Erwartung nicht erfüllen kann, weil ich die Befugnisse nicht habe, dann habe ich am Ende ja sogar auch als Mitarbeitender oder Mitarbeitende in meiner Rolle ein Problem.
Das ist so, ja, in der Tat.
Was ist denn so deine Einschätzung? Wie wird es denn weitergehen? Wir sind ja jetzt eigentlich, sag mal, zum Teil bewusst, zum Teil aus Versehen vom Software-Lizenzmanagement zum Software-Asset-Management gekommen, jetzt kommt noch KI ins Spiel. Denkst du, es gibt eine weitere Ausbaustufe, wo man jetzt schon mal sich als Rolleninhaber darauf vorbereiten sollte? Oder würdest du eher den Fokus darauf legen, die jetzige Rolle als Software Asset Manager erstmal voll ausfüllen zu können?
Also ich würde tatsächlich, also wenn man im jetzigen Status noch beim Lizenzmanagement ist und überlegt jetzt, wie man sich weiterentwickelt, dann würde ich tatsächlich mehrere Dinge in Betracht ziehen. Das eine ist, dass der SaaS-Anteil natürlich exorbitant wächst und die Dachregion im Vergleich zu der restlichen Welt stark nachhängt. Also das kann man in Zahlen benennen. Die Dachregion nutzt 38% ihrer Software als SaaS, aber die nordischen Länder oder Benelux-Länder 75%. So, die Hersteller tendieren alle ganz klipp und klar in ein SaaS-Modell. Warum? Es ist viel einfacher zu sehen, was der Kunde nutzt und nicht auditieren zu müssen. Es ist viel einfacher, den Kunden in einen Vendor-Login zu treiben. Und es ist natürlich auch viel lukrativer durch die wiederkehrenden Kosten für die Hersteller. Deswegen würde ich meinen Fokus eher darauf setzen, wie bekommt man das SaaS-Thema mittel- und langfristig unter Kontrolle und auch effizient unter Kontrolle, und würde nicht mehr so sehr darauf setzen, was machen wir denn mit unseren Perpetual-Lizenzen.
Ja, weil das ist jetzt ein sehr spannendes Thema, weil SaaS hört sich natürlich erstmal modern an, aber SaaS birgt natürlich auch hohe Risiken, wenn man jetzt gerade auch mal so die ganze politische Umfeld so betrachtet. Die wenigsten SaaS-Anwendungen kommen ja aus der EU. Das heißt, die sind irgendwo in Regionen, wo ja im Zweifel politisch gesagt wird, so jetzt knipsen wir mal die EU oder Europa mal ab, und dann steht man ziemlich blöd da. Also ist es nicht klug, auch darüber nachzudenken, was gibt es für Alternativen zu SaaS?
Ja, also wenn man überlegt, dass es in den USA ca. 17.000 SaaS-Hersteller gibt und in der EU vielleicht mal, also allein in Deutschland nur 1.000, dann sieht man natürlich, wie hier dieser Markt dominiert wird. Und sicherlich birgt auch sowas Risiken. Die Frage, wie man damit umgeht, ist natürlich schwierig. Denn wenn ich jetzt sage, ich bleibe in meiner On-Premise-Welt oder in meiner Perpetual-Welt, dann bin ich natürlich abhängig davon, bietet mir das der Hersteller überhaupt noch an. Alternativprodukte zu suchen ist immer eine gute und clevere Idee, sofern es denn welche gibt, die meinen Anforderungen entsprechen. Und ich glaube, das ist deutlich schwieriger, da natürlich auch die meisten Perpetual-Lizenzhersteller nicht gerade aus der EU kommen. Und das muss ich eben abwägen. Und dieses Risiko muss ich möglichst mitigieren. Und das machen ja auch viele regulierte Unternehmen, die eben sagen, wir setzen ein Produkt ein, wir haben ein gewisses Risiko und wir müssen gleichzeitig sondieren, gibt es denn Alternativanbieter am Markt? Und wenn ja, wie schnell könnten wir denn jetzt wechseln von einem Produkt auf das andere, wenn dieses Risiko eintritt? Aber das ist natürlich ein gewagtes Spiel immer.
Ja, und diese kurze Diskussion zeigt, oder diese Fragestellung zeigt, dass sich auch das Software Asset Management immer stärker mit dem IT-Risikomanagement verbandelt oder dort einfließt, weil ganz viel Softwarenutzung jetzt mittlerweile auch wirklich risikobehaftet ist, was man zumindest bewerten und kontrollieren muss.
In der Tat, also man kennt es, die DORA, NIST 2, Kritis, alles, was eben so eine Rolle spielt. Jetzt kommt noch der EU AI Act hinzu. Und man sieht ja, der Gesetzgeber versucht, dem entgegenzuwirken. Und das zeigt ja die klare Tendenz an, der man sich auch stellen muss und die man auch im Endeffekt lösen muss. Und das Risikomanagement ist tatsächlich deutlich aufmerksamer geworden auf das Asset Software, weil, sind wir ganz ehrlich, geschäftskritische Prozesse ohne Software funktionieren die wenigsten. Und damit habe ich natürlich ein hohes Risiko und eine hohe Abhängigkeit.
Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer der Lizenzlage, an dieser Stelle verweise ich immer sehr gerne darauf, dass wir uns sehr über euer Feedback freuen, dass wir uns sehr über eure Anregungen freuen, dass wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns Themen empfiehlt oder vielleicht auch mal selbst Lust habt, in der Lizenzlage mitwirken zu dürfen. Ihr erreicht uns unter lizenzlage@ccpsoft.de. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, was wir von euch erhalten. Markus, wir hatten jetzt einen sehr schnellen Ritt, ich sag mal, vom Software-Lizenz-Management über das Software-Asset-Management hin zum IT-Risikomanagement. Was ist denn deine Empfehlung für Unternehmen, die sich in den unterschiedlichen Stufen befinden? Also wenn jetzt Hörer sagen, boah, wir sind ja jetzt noch im Bereich Software-Lizenz-Management, was empfiehlst du diesen Unternehmen?
Also ich würde zwei Dinge mit an die Hand geben. Die erste Sache ist, sauber zu bewerten, ob das vorhandene oder geplante SEM-System tatsächlich perspektivisch den Anforderungen von SaaS gerecht wird. Also der Schwerpunkt, den würde ich tatsächlich auf SaaS legen und das Ganze auch zu managen. Und das Zweite, was ich empfehlen würde, ist, dass das Thema tatsächlich mal mit Governance Compliance zu diskutieren, also mit dem Risikomanagement und wirklich sich da mal abzuholen, welche Anforderungen, welche Risiken gibt es denn, in den Austausch zu gehen und das ganze Thema risikoärmer aufzustellen von Beginn an. Das wären meine klaren Empfehlungen, weil das wird auf uns zukommen.
Ich würde tatsächlich gerne noch ergänzen, aus meiner Perspektive, mal die eigene Situation wirklich zu bewerten oder bewerten zu lassen, um dann auch festzustellen, muss ich denn organisatorisch auch was ändern? Weil aus meiner Sicht wird gerade das Thema Prozesse, das Thema Rollen mit dieser klaren Befugnis-Verantwortungsrelation oft vernachlässigt. Und oftmals liegt genau darin der Schlüssel zum Erfolg in Ergänzung zu den technischen Themen wie die Tools, die ich nutze.
Absolut, guter Punkt.
Markus, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch.
Immer gerne.
Ich hoffe, wir konnten einigen Hörern neue Impulse geben, vielleicht auch mal über ihre eigene Rolle nachzudenken, vielleicht auch Risiken in ihrer eigenen Rolle zu erkennen. Und vielleicht konnten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass jetzt auch unsere Hörer vielleicht sich besser im Unternehmen verankern oder auch absichern können. Vielen Dank und tschüss Markus und tschüss an unsere Zuhörer.
Auch tschüss von meiner Seite.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Lizenzlage. Die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Software-Lizenzmanagement ist eher reaktiv. Software-Asset-Management bedeutet Management entlang des gesamten Lizenzlebenszyklus. Um Subscriptions und SaaS-Lösungen effektiv zu managen, bedarf es einem Software-Asset-Management. Verantwortlichkeiten verändern sich im Übergang von Software-Lizenzmanagement zu Software-Asset-Management. Auch Stakeholder verändern sich bei diesem Transformationsprozess. Software-Asset-Management wird Teil von IT-Risikomanagement.
Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.